Manchmal ist das so, dass man lange über ein Thema nachdenken muss, beziehungsweise lange nachdenken muss, bevor man überhaupt ein Thema gefunden hat, über das man sprechen möchte und sprechen kann. Bei mir ist es so gewesen, dass dieses Thema irgendwie blitzartig sich in meinem Gedanken verfestigt hatte und dann sozusagen war es geboren für mich. Trotzdem muss ich sagen, es ist ein Thema, was mir schwerfällt, was mir nicht so einfach, so leicht vonstatten geht. Den Text aus dem Kolosserbrief habe ich heute Morgen ja schon gelesen. Es geht also darum, im Grunde genommen, wenn man darüber nachdenkt, so sehe ich das, dass es sich um Gottesdienst handelt. Im weitesten Sinne Gottesdienst. Ich will das ein bisschen erklären. Wir lesen jetzt also ganz am Anfang so davon, dass es allgemeine Hinweise gibt darüber, was also Paulus uns Gläubigen rät. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Für Leute, die es ganz genau nehmen, vielleicht nicht unwichtig, es steht da nicht, lasset das Wort Mose oder der Propheten unter euch wohnen, sondern das Wort Christi. Es deutet also wieder darauf hin, Christus ist im Mittelpunkt dessen, was die Verkündigung Paulus ausmacht. Und von daher sozusagen sollen wir unsere Inspiration, unsere Nahrung gewinnen, auf Christus schauen. Und jetzt kommt etwas, was ich zumindest leicht immer überlesen hatte. In aller Weisheit lehret und ermahnet einander. Soweit, sag ich mal, dringt es ja immer ganz tief in uns ein. Das verstehen wir gut. Aber nun kommt es mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das, finde ich, etwas ungewöhnlich, dass, wenn ich sozusagen unseren Glaubensalltag erlebe, wie wir denken und wie wir auch Gemeinde sozusagen Gottesdienst leben, wenn wir miteinander reden und so weiter. Was Paulus hier sagt mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Ich habe heute Morgen nicht die Zeit, denn ich möchte nicht, dass das nachher heißt, hier ist jemand am Tisch des Herrn verhungert, weil ich so lange gepredigt habe. Ich habe den Dienst bekommen, irgendwann in der nächsten Zeit das gemeinsame Frühstück zu leiten. Schon mal als Ankündigung, das wird, sag ich einmal, die geistliche Grundlage sein. Darüber möchte ich euch bitten, wollen wir gemeinsam drüber nachdenken, was dieser Text uns dann sozusagen zu sagen hat. Und nun geht es weiter. Singet Gott lieblich in euren Herzen. Auch das ist etwas, was zu diesem Vers dazu passt. Und nun kommt es. Und alles, was ihr tut, mit Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, den Vater, durch ihn dankt. Und darum ist es Gottesdienst. Das heißt, alles, was ihr tut, alles, was ihr sagt und tut, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das bedeutet alle, es gibt einen Bezug zu dem, was ich mache und zu Jesus, der sozusagen Grundlage meines Lebens ist. Wenn man fragt, was für ein Unterschied vielleicht zwischen uns und den Juden besteht, ist es vielleicht ein Punkt, wie ich mir das vorstellen könnte, zu erklären. Das Gesetz Mose hat einen Rahmen gegeben. Wenn man als guter Jude gelebt hat, hat man sich in diesen Rahmen bewegt, hat aber getan im Grunde genommen das, was man wollte. Solange man nicht das Gesetz übertreten hatte, war alles okay. Bei uns ist es anders. Wir setzen alles, was wir tun, unser Denken, unser Handeln, unser Reden, in der Beziehung mit Gott und zu Jesus. Das heißt, wir sind nicht frei in unserem Denken, sondern auch das ist etwas, was von Gott her uns beeinflussen soll. Und was jetzt kommt mit den Frauen, die ihren Männern untertan sein sollen, und die Männer, die nicht gegen ihre Frauen bitter sein sollen, ich kann das manchmal schon verstehen, dass man da ermahnt werden soll, ist sozusagen Auswirkung, Interpretation dessen, was er gesagt hat. Alles, was ihr tut in Wort und Werk. Und nun erklärt er so beispielhaft, was das sein soll mit den Kindern. Und dann kommt dieser Vers 22 und die folgenden. Etwas, von dem wir glauben, im Prinzip, das betrifft uns nicht. Ihr Sklaven sind wir ja eigentlich nicht. Gott sei Dank. Sklave bedeutet, du hast keine Rechte und du gehörst einem anderen und der bestimmt dein Leben und hat schlimmstenfalls die freie Entscheidung dessen, es fortbestehen zu lassen oder zu beenden. Nichts mit Menschenrechte. Und zu diesen Menschen spricht Paulus nun: Seid in allen Dingen euren leiblichen Herren gehorsam. Nicht mit Augendienerei wie Leute, die den Menschen gefallen wollen. Und nun kommt es, warum? Sondern weil ihr den Herrn fürchtet. Auch hier, was gilt das Prinzip? Paulus erklärt in jeder einzelnen Situation, was es bedeutet, in Wort und Werk sein Leben in Beziehung mit Gott und Jesus zu setzen. Die Sklaven sollen ihren Herrn gehorchen, nicht weil sie die Strafe des Herrn fürchten, nicht weil sie anerkennen müssen, dass er, der Herr, die Befehlsgewalt über sie hat und das Recht hat, das Besitzrecht, sondern weil ihr den Herrn fürchtet. Die sollen erkennen, dass das, was hier ihr Leben bestimmt, sozusagen von Gott her gesehen werden will. Und das bedeutet, dass man alles, was immer ihr tut, heißt Paulus, daran arbeitet von Herzen. Nicht nur, dass man sozusagen gehorsam ist, von Herzen. Als für den Herrn und nicht für Menschen, weil ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Das Geschenk, was Gott uns Menschen macht, verstehe ich diesen Vers so, ist so gewaltig, dass man diese Kröte, sag ich mal, was viel mehr ist, dieses Los tragen muss, als aus Dankbarkeit heraus, dass wir eine so große Verheißung und ein so großes Geschenk empfangen. Nun ist mir dummerweise ein Gedanke gekommen, der mich nicht losgelassen hat, als ich darüber nachdenkte. Ich will das mal erklären. Da ist ein Mann, der liest diesen Text und sagt, da habe ich Probleme mit. Er betet jetzt zum Herrn: Herr, bitte, hilf mir dabei, dass ich auch meine Arbeit so machen kann, wie Paulus das beschreibt, so wie für dich. Kommt eine Stimme: Das meinst du doch nicht ernst, du willst doch nicht entlassen werden. Verstehen wir, was ich damit sagen will? Was der Gedanke ausspricht? Ist es denn tatsächlich so, dass, wenn es heißt, wir tun etwas für den Herrn, dass das eine ganz besondere Qualifikation darstellt, die viel größer ist als das, was sonst an uns an Aufgaben herangetragen werden von dem Leben. Ist das so? Beispielsweise letzten Mittwoch ist eine Versuchung an mich herangetreten. Ich hatte das Auto nicht, weil Judith, meine Tochter, das brauchte. Sie muss ihr Pferd versorgen. Ist nun mal so. Und da habe ich ist in mir der Gedanke aufgestiegen, was sollst du, warst schon längere Zeit nicht da auf einen Tag. Mehr oder weniger kommt es dann auch nicht drauf an. Dann habe ich mir darüber nachgedacht, dass ich heute diese Predigt halte. Habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Also bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich gestehe, mehr oder weniger widerwillig, hergekommen. Die Frage ist, in welcher Art und Weise leben wir? Ich hatte einen Bereichsleiter, mit dem war nicht gut Kirschen essen. Und ich habe mal einen Fehler gemacht, da hat er mich dann angerufen und gesagt, wenn Sie das noch einmal machen, werde ich ein Disziplinarverfahren gegen Sie einleiten. Das ist mir durch und durch gegangen. Und es zeigte im Grunde genommen, wie die Art und Weise mit Vorgesetzten auch sich ausgestalten kann. Und wenn wir hatten einen besonderen Vorstand, wenn dafür Arbeiten gemacht wurde, dann reichte es nicht, dass wir die Arbeiten gemacht hatten, dann musste noch möglichst unser Chef, ein anderer Arbeitskollege, wie auch immer darüber schauen, damit auch keine Fehler darin waren. Und nun kommen wir dazu, wir haben Aufgaben. Wir feiern hier zum Beispiel Gottesdienst. Unser Gedanke ist, Gott ist unter uns. Wir sind geladen, sagen wir, an den Tisch des Herrn. Stellen wir uns einmal vor, wie das wäre, wenn wir geladen wären zu einer großen Gesellschaft, ausgerichtet von unserem Bundespräsidenten Steinmeier und der Bundeskanzlerin Merkel. Würden wir dann auch einfach so da, ich sag mal, auf und wir sind so irgendwie beteiligt an dem, wie wir diese Festivität abhalten wollen. Und wir sagen, wir wollen jetzt einmal ein fröhliches Lied zu Ehren unseren Gästen singen, die Nationalhymne beispielsweise, oder singen wir Einigkeit und Recht und Freiheit. Oh weh, das passte nicht. Würden wir uns solch eine Blöße zumuten? Aber hier ist etwas ganz was anderes. Hier ist Gott. Und wie sieht Gott sich? Wenn wir in der Offenbarung lesen, im 4. Kapitel, da lesen wir etwas über den allmächtigen Gott. Und das Interessante ist, was wir da lesen, ist nicht, wie ein Mensch es sozusagen empfindet, in der Beziehung mit Gott zu stehen, in ein Treffen sozusagen mit ihm zu gelangen, sondern wir lesen darin vorher, das ist eine Offenbarung. Das also, was wir hier lesen, ist eine Selbstbeschreibung Gottes über sich, wie er sich sieht. Und wie er sozusagen damit auch behandelt werden will. Ich lese ein paar Verse. Da wird davon geredet, dass ein Thron aufgestellt ist. Und der darauf sitzt, ist wie Karneol, wie Jaspis, Edelsteine, groß, kostbar. Und wir lesen davon, dass Blitze, Stimmen und Donner von dem Thron ausgehen. Und ein Bezug auf das Alte Testament wird gebracht. Da gibt es vier Wesen, das eine hat das Gestalt eines Löwen, der andere eines Stieres, der andere einen Menschengestalt und ein Adler. Und diese vier Wesen, die um den Thron herumstehen, fallen nieder und es heißt es, und sie kennen keine Ruhe und sprechen Tag und Nacht, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der war und der ist und der kommt. Und um den Thron herum sind 24 andere Throne, auf denen Personen sitzen, weiß gekleidet mit einer goldenen Krone. Die allgemeine Auslegung ist, da wird Bezug genommen auf die 12 Stämme Israel und auf die Christen, die aus den Nichtjuden kommen. Und die repräsentieren sozusagen diese Menschen. Und da heißt es, und wenn die Wesen Preis, Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der in alle Ewigkeit lebt, werfen sich die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Throne vor dem Thron, ihre Kronen vor dem Throne nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen Preis und Ehre und Macht. Die ganze Schöpfung sozusagen, die ganzen Menschen, Juden wie Nichtjuden, werfen sich nieder und legen als Zeichen der Größe Gottes und damit ihre eigenen Einschränkungen, ihre Kronen nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Ist Gott sozusagen unser Kumpel? Hallo, mein Lieber, schön, dass wir auch mal wieder kommen können. Ich habe einen fürchterlich anderen Eindruck. Mit dem Gottesdienst, wie das so ist, haben manchmal auch schon Menschen vor uns Probleme gehabt. In Maleachi lesen wir darüber. Da spricht Gott durch den Propheten zu dem Volk. Man schätzt, dass es nach der babylonischen Gefangenschaft ist, aufgrund, was da beschrieben ist. Da sagt Gott durch den Propheten: Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Knecht fürchtet den Herrn. Bin ich nun euer Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Erst einmal im ersten Petrusbrief lesen wir, dass wir, die Gläubigen, die heilige Priesterschaft und das königliche Geschlecht sind. Da könnte es also sein, dass solch ein Vers auch uns betreffen könnte. Und das Interessante ist, dass ihr meinen Namen, mich also, verachtet. Und ihr fragt noch: Wieso haben wir deinen Namen verachtet? Ihr bringt auf meinen Altar verunreinigtes Brot und fragt: Womit haben wir uns verunreinigt? Damit, dass ihr denkt, den Tisch des Herrn darf man gering schätzen. Und wir lesen so etwas Ähnliches im ersten Korintherbrief zum Herrenmahl, wo Gott oder wo Paulus das ankreidet, dass man den Leib des Herrn nicht von gewöhnlicher Speise unterscheidet. Und er sagt: Viele unter euch sind deshalb krank und teilweise schon entschlafen. Es ist also so, dass unsere Einstellung, wie wir etwas tun im Namen Gottes, viel damit zu tun hat, was Gott mit uns macht. Das ist meine Überzeugung. Und wir sollten, denke ich mal, das ernst nehmen und wirklich verstehen, dass wir es mit Gott zu tun haben. Dass es nicht irgendjemand ist, sondern der Allmächtige, der die Heiligkeit in sich trägt und in Begriff der Schöpferkraft ist. Und er selbst will entsprechend auch gewürdigt werden von uns. Und wenn wir das nicht tun, wird das auf uns, ich behaupte mal, negative Auswirkungen haben. Aber ich freue mich, wenn ich so manche Dinge sehe, die wir auch im Namen Gottes tun. Wir haben gleich gemeinsames Mittagessen. Und es ist meistens viel mehr da, als wir sozusagen essen könnten. Es ist offen für Gäste. Und das ist ein Zeichen, denke ich mal, auch von gelebtem Glauben. Davon, dass Gott wir etwas von Gott und seiner Großzügigkeit verstanden haben. Und wenn wir uns davon berühren lassen, dann ist es so, dass wir den Segen, den Paulus der Gemeinde wünscht, unser Segen wird. Wenn wir beherzigen, dass wir alles im Namen des Herrn Jesus tun, indem wir Gott, dem Vater, durch ihn danken, wird unser Leben erfüllt werden. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir sehen auf den allmächtigen Gott, wenn wir von ihm her uns Leben berühren und erfüllen lassen, werden wir die Fülle haben. Dann wird er uns Wege des Heils führen, glaube ich. Das ist meine Überzeugung. Und wir werden die Fröhlichkeit haben, die in so vielen Versen Paulus auszeichnet, wo er die Gemeinde sozusagen ermuntern möchte. Freut euch im Herrn, abermals sage ich, freut euch. Es resultiert dahin, dass der Segen Gottes, das Leben, was von ihm ausgeht, schon jetzt in uns wirken soll und uns zu neuen Menschen macht, die erfüllt sind von Gott, erfüllt sind von der Freude, die von ihm kommt, erfüllt mit dem Leben, was Gott in sich trägt.